zu einem neuen Workshop aus dem Studio K. Ich bin Charlotte Köhler und sitze in der Bottroper Jugendredaktion Salon 5. Das ist die Jugendredaktion des Recherchekollektivs Korrektiv. Und wir haben heute zwei Gäste, und zwar die beiden Autoren David und Christian. Die haben ein Buch über den Klimawandel geschrieben. Und das ist natürlich das perfekte Thema für unsere ReporterInnen aus dem Studio K. Gemeinsam mit dem RVR haben wir hier nämlich eine Klimajugendredaktion gegründet. Also hier können junge Menschen journalistische Inhalte produzieren rund um das Thema Klimakrise und wie man diese bekämpfen kann. Bevor wir loslegen, würde ich gerne an meine Kollegin Simone überleiten, die nochmal kurz das Klimafestival Ruhr für euch vorstellt.
Ja, danke schön, Charlotte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön an Christian und David, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Kleine Gase, große Wirkung. Das ist ja euer Buch, wo ihr den Klimawandel kurz und knapp zusammenfasst. Und ich glaube, das ist so eine Botschaft, die wir brauchen. Also wir brauchen die Inhalte, die man wirklich greifbar macht, die sehr abstrakt sind eigentlich, aber ihr habt sie wirklich greifbar gemacht. Und ich bin sehr gespannt, heute von euch mehr zu erfahren zu dem Thema. Weil das Thema wird uns alle beschäftigen, noch über Jahre. Und deshalb haben wir auch vom Regionalverband Ruhr das Klimafestival Ruhr ins Leben gerufen, jetzt als Jugendredaktion in der Online-Version und im Juni 2021 dann auch live als Event. Und ich freue mich schon darauf, auch mit den ganzen Leuten in die Diskussion zu gehen. Und ich denke, wir starten da heute mal zu, weil es ist nie zu spät und wir sollten heute anfangen. Ich gebe mal an euch direkt weiter.
Ja, hi von meiner Seite an alle. Danke für die Einladung. Vielleicht bevor wir loslegen, noch mal ganz kurz zu uns. Ihr habt ja eben schon mal alle den Vortrag gesehen, den wir gehalten haben, den aufgezeichneten. Da könnt ihr uns nachher gerne mit Fragen löchern. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu uns, damit ihr überhaupt wisst, wer jetzt hier gerade in die Kamera spricht. Ich bin David, habe mit Christian gemeinsam 2016 angefangen, also schon ein bisschen länger her, fällt mir gerade auf, vor 4 Jahren angefangen, Wirtschaftswissenschaften am Bodensee zu studieren. Und während des Studiums haben wir gemerkt, das Thema Klimawandel kam immer mehr auf die Agenda, beziehungsweise an allen Ecken und Enden hat man was davon gehört. Und wir haben dann im Gespräch mit unseren Kommilitoninnen und Kommilitonen gemerkt, jeder hat eine eigene Meinung, aber keiner hat wirklich einen Plan, was wirklich Sache ist bei dem Thema. Deshalb haben wir uns dann gesagt, komm, jeder spricht drüber, wir müssen jetzt einfach rausfinden, was ist da los, was ist wirklich Sache, was ist Stand der Wissenschaft beim Thema Klimawandel, und haben dann ein Buch gesucht, das uns das Thema mal ganz kurz und knapp mit vielen Grafiken und leicht verständlich erklärt. Um es kurz zu machen, so ein Buch haben wir nicht gefunden, dann haben wir es selbst geschrieben, haben es vor 2 Jahren veröffentlicht und mittlerweile ist das Thema für uns ein richtiges Herzensanliegen geworden. So viel vielleicht kurz zu mir. Christian kann vielleicht auch noch kurz was zu sich sagen.
Ja, genau. Hi auch von meiner Seite. Christian, wir vielleicht noch kurz zu uns, sind beide 24 Jahre alt. Nachdem wir das ganze Buch geschrieben haben, ich knüpfe einfach mal bei David an, haben wir eigentlich gedacht, ja, mal schauen, was passiert. Wir konnten uns ehrlich gesagt nicht mehr vor Anfrage retten, und zwar Anfrage dazu, ob wir einfach mal über das Thema referieren konnten. Das heißt, Vorträge halte bei Unternehmen, bei der interessierten Öffentlichkeit, aber auch bei Parteien. Das heißt einfach Wissenschaftskommunikation. Weil, was uns auch immer wieder auffällt, es gibt extrem viele wissenschaftliche Literatur zu dem Thema, aber das Problem ist natürlich diese Inhalte, was ihr ja auch versucht, in eurer Redaktion verständlich nach außen zu kommunizieren. Und da haben wir im Prinzip in den letzten paar Jahren ganz, ganz viele Vorträge gehalten. Im letzten Jahr, noch vor Corona, waren wir tatsächlich 3 bis 4 Mal pro Woche in ganz Deutschland unterwegs, haben über das Thema referiert, und jetzt mit Corona wurde es ja ruhiger im Vortragswesen, was aber auch gar nicht so schlimm ist, ehrlich gesagt, weil David und ich sind jetzt aktuell dabei, unser zweites Buch zu schreiben. Da geht es, im Gegensatz zum ersten Buch, wo es um die Ursache und Folge des Klimawandels ging, um die Lösungsansätze. Das heißt, verständlich zu kommunizieren, was muss weltweit, aber auch auf Länderebene und ganz konkret vor Ort passieren, um das Thema Klimawandel, Klimakrise in den Griff zu kriegen. Und ja, ich möchte euch gar nicht weiter langweilen mit unserer kleinen Vorstellung. Ich würde einfach mal den Ball an euch zurückspielen. Löchert uns, fragt alles, was ihr wissen wollt. Wir versuchen, darauf zu antworten.
Hallo, ich hätte direkt schon eine Frage. Ist ein bisschen emotional, und zwar, was ist jetzt eigentlich so der größere Auslöser dafür, dass wir Menschen immer weiter mit der Industrie so, die begonnen haben und das immer so weiter im CO2-Ausstoß dann gebildet haben? Oder einfach, weil es mittlerweile so viele Menschen sind? Weil das sind ja, man hat ja letztens noch gesagt, so 7 Milliarden, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Zahl heißt, aber auf jeden Fall ist es jetzt schon bei 7,9 irgendwas. Und das wäre dann jetzt meine Frage.
Genau, das ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird, nämlich, dass wir viel zu viele Menschen auf der Erde sind und jeder Mensch braucht Ressourcen und deshalb haben wir das Umwelt- und das Klimaproblem. Und es ist vollkommen korrekt, wenn mehr Menschen auf der Erde leben, dann werden wir auch mehr Ressourcen verbrauchen. Wenn man sich jetzt aber die Frage stellt, wer ist denn jetzt schuld am Klimawandel, beziehungsweise wer hat das Problem am meisten verursacht, dann müssen wir uns ja anschauen, was in den letzten 100 Jahren oder 150 Jahren passiert ist seit Beginn der Industrialisierung. Und da sehen wir, dass die Hälfte der CO2-Emissionen, die die Menschheit ausgestoßen hat, allein auf das Konto von den USA und von der Europäischen Union gehen, also von den heutigen Ländern der Europäischen Union. Allein die paar Länder sind für die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und die Entwicklungsländer, da wo gerade, also in Afrika, Südostasien, Südamerika, da wo die Bevölkerungszahlen aktuell extrem in die Höhe schnellen, die Menschen haben da im Vergleich zu uns so einen niedrigen Lebensstandard und dadurch auch so einen niedrigen Ressourcenverbrauch, dass diese Länder heute noch kaum zum Klimawandel beitragen, weil die Länder einfach einen deutlich geringeren Lebensstandard haben, deutlich weniger konsumieren, deutlich weniger verbrauchen. Das ist aber eine Frage, die für die Zukunft extrem wichtig ist, denn die Menschen außerhalb von Europa, den USA, also gerade in den Ländern, die noch weniger entwickelt sind wie wir, die noch weniger Wohlstand haben, die wollen logischerweise ja auch zu mehr Wohlstand kommen. Die wollen ein besseres Bildungssystem, besseres Gesundheitssystem, eine bessere Infrastruktur und all das braucht Ressourcen. Und deshalb ist es genau an der Stelle vor allem die Aufgabe der Industrieländer, die sozusagen ihre Party schon gefeiert haben auf Kosten der Umwelt, jetzt eben bereit zu sein und zu gucken, wie können wir es anderen Ländern auf der Welt, gerade da, wo die Bevölkerungszahlen extrem in die Höhe schnellen, ermöglichen, auch Wohlstand aufzubauen, gleichzeitig aber zu gucken, dass dabei nicht die Umwelt und das Klima gegen die Wand gefahren wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Bevölkerungsentwicklung ist nicht für den Klimawandel verantwortlich, den wir heute sehen. Aber wenn wir den Klimaschutz effektiv weltweit gestalten wollen, dann müssen wir gerade die Länder, wo gerade die Bevölkerungszahlen explodieren, ganz besonders in den Fokus stellen und gucken, dass die klimafreundlich zum Wohlstand kommen.
Vielleicht hier noch eine kleine Ergänzung dazu. Immer wenn es um das Thema Schuld geht, du hast deine Frage angefangen damit, ob es jetzt unsere, ich sag mal, Verbündelung mit der Wirtschaft ist, wo wir schuld sind, wir entwickelte Industrienationen. Da ist natürlich so, dass die Klimaerwärmung auf die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zurückführbar ist. Also 85% der Emissionen wurde eben durch das Verbrennen fossiler Rohstoffe in die Atmosphäre gesetzt. Aber da muss man eben auch aufpassen, dass man das Ganze, ich sag mal, nicht verteufelt jetzt im Nachhinein. Weil den Wohlstand, den wir heute haben, den konnten wir nur durch dieses Verbrennen fossiler Rohstoffe erreichen. Das heißt, man darf da jetzt auch nicht, ich sage jetzt mal, den vorangegangenen Generationen den schwarzen Peter zuschieben. Denn letztendlich ist es einfach gut so, wie es sich entwickelt hat. Nur für Klimaschutz hätte man halt ein klein wenig früher anfangen müssen. Das ist ganz klar. Aber da einfach Acht geben, nicht zu sagen, hey, okay, die Generationen davor haben jetzt diese Situation verursacht, sondern die Generationen davor haben einfach mit dem Wissen, das sie hatte und mit den Mitteln, die am einfachsten waren, versucht, diesen Wohlstand, den wir jetzt heute haben, aufzubauen, da immer ein klein wenig aufzupassen.
Wenn du eine Nachfrage hast, Christina, dann gerne auch einfach nachhaken oder wenn du später eine Frage dazu hast, einfach immer reinrufen. Genau. Ansonsten, ihr könnt uns alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Ihr hattet ja schon jetzt den Vortrag gehört, die halbe Stunde lang vorher. Das war ja relativ viel Input zu den Ursachen, Folgen und ganz grob zu den Lösungsansätzen. Ihr könnt uns aber alles Mögliche fragen, egal was ihr wollt, inhaltlich, darüber hinaus, was euch gerade so auf dem Herzen liegt.
Mich würde mal interessieren, wie recherchiert ihr jetzt für euer neues Buch? Weil das ist ja ein Wahnsinnsthema, was ihr euch da vorgenommen habt, wie man die Folgen des Klimawandels eindämmen kann, aber auch welche Lösungen wir beschreiten müssen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und da ist die Frage, wie recherchiert ihr da? Basieren eure Recherchen auf der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern? Wie geht ihr da vor?
Ja, das ist im Prinzip eigentlich wie bei unserem ersten Buch. Wir versuchen, als unbeschriebenes Blatt immer in die Recherche reinzugehen. Das heißt, um es ein bisschen konkreter zu machen, bei unserem ersten Buch, wir hatten keinerlei Vorwissen zu dem Thema Klimawandel. Wir sind einfach offen an das Thema rangegangen, haben erstmal alles gelesen, was uns irgendwie in die Finger gefallen ist. Das heißt, wir haben gegoogelt einfach Klimawandel und haben mal angefangen zu lesen. Und es hätte auch sein können, dass hinterher ein Buch rauskommt, was sagt, ja, liebe Leute, Klimawandel gibt es einfach nicht. Das heißt, das ist unserer Meinung nach erstmal der erste ganz, ganz wichtige Schritt, immer offen an die Themen ranzugehen, weil nur dann kann ich mich wirklich in alle Richtungen frei informieren. Und so machen wir es jetzt auch bei unserem zweiten Buch. Das heißt, wir versuchen auszublenden, was man schon mal irgendwie gehört hat. Natürlich ist man da ein klein wenig ja schon in so einer Schiene drin, aber wir versuchen einfach mal alles so zu lesen, was an wissenschaftlicher Meinung im Raum kursiert, um das Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Und dann ist aber in einem zweiten Schritt ganz, ganz wichtig, immer auch mit Experten, Expertinnen zu sprechen, um diese Forschungsergebnisse einzuordnen. Weil es ist eigentlich ziemlich einfach. Jeden Tag kommen neue Forschungsergebnisse raus. Zu glauben, man könnte alles lesen, ist einfach utopisch. Das heißt, wenn ich jetzt zu dem Energiesystem recherchiere, dann lese ich mir ein Grundwissen an und dann gehe ich mit diesem Grundwissen an Experten ran und diskutiere das. Und diese Experten kommen dann wieder mit ihrem Wissen auf uns zu und sagen, hey, da habt ihr vielleicht was falsch verstanden, schaut mal, da gibt es noch relevante Literatur. Und so ist einfach dieser eigene Rechercheprozess und dann der Austausch mit Menschen, die ihr Leben lang schon in diesem Bereich forschen, essentiell wichtig, um, ich sage jetzt mal, ein möglichst neutrales Blickfeld auf dieses ja wirklich komplexe und große Thema zu bekommen.
Genau.
Dina, ja, Frage? Genau. Und zwar, das ist jetzt so ein bisschen an euch privater. Und zwar, ich habe ganz oft so die Momente, zum Beispiel auch gerade bei eurem Film. Also ich weiß, dass es schlimm ist, aber dann kriege ich so neue Informationen, dann denke ich mir so, boah, so schlimm ist es wirklich. Und dann wollte ich erfahren, ob ihr, als ihr euch dann genauer mit dem Thema auseinandergesetzt habt, auch so einen Moment hattet, wo ihr euch dachtet, boah, das schockiert mich gerade richtig, oder wo ihr wusstet, ihr müsst jetzt irgendwas in eurem Leben ändern, ob ihr irgendwas Krasses auch vielleicht geändert habt an eurer Lebensweise.
Ja. Ja. Es gab den Moment bei der Recherche, wo wir gemerkt haben, boah, das Problem ist echt gravierend. Aber das Interessante war, das war nicht so eine Folge, nachdem wir gesagt haben, boah, krass, der Klimawandel ist ein Problem, sondern wir haben so ein halbes Jahr im Prinzip jeden Tag eine neue Folge des Klimawandels kennengelernt. Und irgendwann haben wir gesehen, überall auf der Erde, in allen Lebensbereichen der Menschen, wirkt sich der Klimawandel aus. Und es ist nicht die eine Folge, die den Klimawandel zum Problem macht, sondern es sind einfach diese unfassbar unzähligen, vielen verschiedenen Veränderungen, die die ganze Welt betreffen. Und das hat ein halbes Jahr gedauert. Wir haben ein halbes Jahr von morgens bis abends wissenschaftliche Artikel gelesen, bis wir die Erkenntnis hatten. Klingt vielleicht ein bisschen doof, aber lief genau so. Und das war auch der Moment, wo wir gesagt haben, wir können nicht darauf warten, dass die Leute alle sich ein halbes Jahr lang im Büro einschließen und nur wissenschaftliche Artikel lesen und dann da rausgehen und sagen, ah, okay, wir müssen was ändern. Sondern deshalb haben wir eben genau dieses Buch geschrieben, um ganz kompakt zu zeigen, wie viele verschiedene Facetten des Klimawandels es gibt. Wenn du mich jetzt also fragst, was ist das Problem am Klimawandel, dann sage ich, bei welchen von den 1000 soll ich anfangen? So ungefähr. Und als wir die Erkenntnis dann hatten, dass man dringend was ändern muss, dann lag natürlich die Überlegung nahe, dann fängt man eben bei sich selbst an, weil es ist immer einfach zu sagen, die Politik ist langweilig, die Wirtschaft ist blöd und die haben auch viele Verfehlungen gemacht, das will ich gar nicht sagen, und die müssen sich auch ändern. Aber wenn ich direkt was ändern will, dann kann ich das natürlich direkt am einfachsten auch bei mir selbst machen. Und was Christian und ich gemacht haben, waren weniger Fleisch zu essen, wenn es in den Urlaub geht, dann nicht mehr mit dem Flugzeug, also weniger zu fliegen. Und der dritte Punkt war, was war der dritte Punkt nochmal? Genau, der wichtige, zum Ökostromanbieter zu wechseln. Also darauf zu gucken, wo man seine Energie einkauft. Das ist für euch jetzt weniger relevant, für euch direkt. Aber wenn ihr beispielsweise auch eure Eltern fragt, diese entscheiden sich auch für den Stromanbieter, die könnten eben auch darauf achten, wo bekomme ich meinen Strom her? Und so sozusagen könnt ihr dann euren eigenen Kohleausstieg machen. Und dazu zählen noch viele andere Sachen, die wir geändert haben, wie deutlich mehr mit der Bahn fahren, bei längeren Reisen durch Deutschland eigentlich nur mit der Bahn zu fahren, solange es die Verbindungen zulassen. Hier unten am Bodensee im Studium sind wir nur zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs, solche Sachen. Und wir haben dabei eigentlich auch gemerkt, dass Klimaschutz mega der Gewinn sein kann, weil wenn ich mich mehr bewege, wenn ich mich gesünder ernähre, also das sind ja eigentlich Sachen, da hat keiner was dagegen, behaupte ich jetzt mal. Und wenn man damit sich selbst und dem Klima was Gutes tun kann, warum soll man es dann nicht einfach machen?
Und was auch ganz interessant ist bei der Sache natürlich, David und ich studieren ja nebenher noch. die Veränderungen, die wir unternommen haben, das heißt solche Punkte wie einfach mal weniger Fleisch zu essen, die haben jetzt nicht bei uns selber aufgehört, sondern auch unsere WG hat gemerkt, okay, die zwei verändern was, ohne dass wir jetzt irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen und sagen, hey, liebe Leute, ihr dürft alle kein Fleisch mehr essen. Sondern einfach, indem wir gesagt haben, okay, für uns, wir essen einmal pro Woche Fleisch und ansonsten gibt es vegetarisch. Und dann standen die Mitbewohner manchmal da und haben so in unsere Pfanne geguckt und haben gesagt, was ist eigentlich mit euch falsch? Warum gibt es jetzt nur noch vegetarisch? Und dann haben wir das einfach nur erklärt, warum wir das machen und warum es sinnvoll ist. Und dann haben die gedacht so, ja, kann man ja mal machen, klingt gar nicht so falsch. Und das hat dazu geführt, dass es einfach unsere ganze WG den Lebensstil so ein klein wenig geändert hat. Nur dadurch, dass man es vorlebt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man, ich sag mal, versucht, auch selber einen Einfluss zu haben, nicht die Leute irgendwie zu was zwingen, sondern einfach das Ganze positiv vorlebe und dann, wenn Frage kommt, das einfach ganz neutral erklären. Und damit kriegt man wirklich am meisten eigentlich erreicht.
Ich hatte auch noch eine Frage. Und zwar habt ihr ja gerade schon davon geredet, dass ihr jetzt weniger fliegen wollt. Was mich direkt am Anfang, als ihr euch vorgestellt habt, interessiert habt, ist, wie ihr denn zu euren Veranstaltungen kam, denn ihr meintet ja, dass ihr viele Vorträge haltet und dass ihr dafür 4 bis 5 Mal die Woche manchmal durch ganz Deutschland reisen musstet. Natürlich muss man jetzt nicht in jedem Punkt perfekt für das Klima sein, aber mich interessiert das, ob ihr da irgendwie auch was verändert habt.
Wir sind zwischen den Vorträgen, würde ich mal sagen, zu über 90% mit den Zügen unterwegs gewesen. Wir haben also für so ein Jahr im Prinzip in der Deutschen Bahn gewohnt. Wir hätten gar nicht mehr unbedingt eine Wohnung gebraucht. Und das war schon nicht grenzwertig, sondern es war einfach mit extremem Aufwand verbunden. Wenn man die ganze Zeit so viel reist, muss man halt im Voraus mega planen, damit man dann guckt, wann man am nächsten Tag wieder mit der Bahn sonst irgendwo hinkommt, dass man dann noch, wenn man jetzt beispielsweise nach Bremen muss, noch einen Vortrag auf dem Weg dahin legt, damit man nicht an einem Tag 12 Stunden im Zug sitzt. Solche Sachen. Das ist also ein bisschen umständlich am Anfang gewesen, aber irgendwann hatten wir so raus, welche Verbindungen gut sind, welche funktionieren. Da muss man sich also ein bisschen rantasten, um ehrlich zu sein. Aber irgendwann haben wir es geschafft, dass es ganz gut lief mit der Bahn. Aber ganz klar ist auch, ich meine, das werdet auch wahrscheinlich auch das ab und zu mal mit den Öffentlichen unterwegs sein, irgendwann fährt auch kein Zug mehr abends. Und statt dann irgendwo am Bahnhof zu übernachten, haben wir uns dann schon mal ab und zu Mietwagen dann organisiert, damit wir damit dann von A nach B kommen. Aber der Großteil lief tatsächlich mit der Bahn. Aber nicht mit dem Flugzeug. Das nicht.
Ich habe jetzt ganze 3 Fragen, die mir jetzt auf einmal in den Kopf geschossen sind. Da wäre erstmal, wenn sich jetzt wirklich jeder Mensch irgendwie daran halten würde, nicht mehr viel Fleisch zu essen und wenn dann irgendwie Biofleisch, auf nachhaltige Ernährung achtet, auf ein nachhaltiges Leben achtet, auf den Stromanbieter achtet, nicht mehr so viel mit Auto fahren, nicht mehr so viel fliegen. Wie viel würde das bringen?
Also, wenn wir bei der Ernährung anfangen, dann sagen wir fliegen einen Flug von Berlin nach Mallorca weniger und dann sagen wir noch, wir wechseln zum Ökostromanbieter. Dann hat man ungefähr die Emission, oder andersrum angefangen. Das Ziel der Bundesregierung ist es ja, die Emissionen um 40% zu reduzieren bis zum Jahr 2020. Wir haben jetzt schon 30% reduziert und jetzt fehlen so noch 10% im Vergleich zum Jahr 1990. Und diese 10% kriegen wir, wenn die Leute ihre Ernährung umstellen, sich also hauptsächlich beispielsweise vegan ernähren und wenn man zum Ökostromanbieter wechseln würde. In der eigenen CO2-Bilanz hätte man das Klimaziel dann erreicht. Das heißt, um mehr als 10% würde man seinen eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren. Aktuell liegen wir so bei 12 Tonnen Treibhausgase pro Jahr und 1,5 wären dann weg davon. Und wenn man dann noch anfängt, weniger zu fliegen, hätte man noch mal eine halbe Tonne weniger. Das heißt, so um die 20% von dem aktuellen CO2-Fußabdruck kann man durch die drei Maßnahmen reduzieren. Also sich hauptsächlich vegan zu ernähren, einen Flug weniger von Berlin nach Mallorca und zum Ökostromanbieter wechseln, sind ungefähr 20% vom eigenen CO2-Fußabdruck. Dann gibt es noch einen ganz großen Batzen mit dem eigenen Konsum. Wie viel kaufe ich neu, repariere ich eher, solche Sachen. Aber, und das ist ja vielleicht das, auf was dann deine Frage abzielt, wenn du jetzt noch weiter gehst, wenn du sagst, du steigst nie wieder ins Flugzeug ein, du wirst nie wieder Auto fahren, stattdessen die öffentlichen verwenden, keine Tiefkühlprodukte mehr kaufen, nie wieder ein Secondhand oder alles im Secondhand-Shop kaufen, nie wieder neu kaufen, so rum. Wenn du alles machst, was irgendwie geht, dann schafft man seinen CO2-Fußabdruck etwa über die Hälfte zu reduzieren. Das ist enorm, also das ist noch ein verdammt großer Spielraum, aber das reicht nicht, um die langfristigen Klimaziele einzuhalten. Also man selbst schafft es nicht, klimaneutral zu leben, außer man lässt ganz viele Bäume pflanzen irgendwo, also kompensiert seine Emissionen. Aber mit der Lebensumstellung an sich alleine funktioniert es nicht. Und deshalb, das heißt, wir haben einen großen Spielraum, aber wir brauchen eben auch Politik und Wirtschaft, die sich da bewegen.
Ja, okay. Von mir aus einmal eine Frage. Oh, sorry, Christina. Ja, wolltest du noch was fragen?
Ja, also ich hatte ja drei Fragen, nämlich das zweite ist direkt eine Anschlussfrage dazu, nämlich ob ihr glaubt, ob das möglich ist, wenn das denn alle Menschen irgendwann machen, so.
Du meinst, dass alle Menschen sich so klimafreundlich verhalten, wie es nur irgendwie geht. In Anbetracht der Situation, wo wir aktuell stehen, das heißt die Dringlichkeit, würde ich sagen, sollte man sich da auf keinen Fall drauf verlassen. Das heißt, wenn ich jetzt Klimaschutz plane, dann gibt es ja Bereiche, da kann ich sage jetzt mal, unabhängig von der Unterstützung von Menschen Emissionen einsparen. Also zum Beispiel, wenn die Bundesregierung beschließt, in Deutschland gibt es jetzt nur noch erneuerbarer Strom ab 20, 35, 40. Dann ist egal, wie ich mein persönliches Verhalten habe, jeglicher Strom, der bei uns aus der Steckdose kommt, klimaneutral. Wenn es aber um andere Bereiche geht, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo quasi bei der Herstellung von Fleisch einfach Treibhausgase frei werden, das heißt die Kuh rülpst und pupst, diese Emissionen kriege ich nicht weg durch Politikmaßnahmen. Außer ich verbiete den Menschen, ich sage jetzt mal, Fleisch zu essen. Aber das wird auf Abstoßung beruhen und dann, habe ich die Menschen eher gegen mich aufgebracht. Das heißt, diese Emissionen, wo wirklich das eigene Verhalten ganz, ganz entscheidend dafür ist, um die Emissionen zu reduzieren, nämlich im Bereich Ernährung, sind schwierig wegzukriegen durch so eine Politikmaßnahme. Aber man darf auch nicht damit rechnen, dass alle Menschen jetzt aufhören, von heute auf morgen oder über einen längeren Zeitraum Fleisch zu essen. Und deswegen brauche ich aber auch Maßnahmen, die ich einplanen muss, um quasi da, wo Menschen nicht bereit sind, diesen Schritt mitzugehen, Emissionen aus der Atmosphäre zu entfernen. Das heißt, Stichwort Aufforstung in Bereiche, wo das funktioniert wie in der Trope, das heißt, dass man brachliegende Fläche aufforstet und dann CO2 rauskriegt, oder aber technische Möglichkeiten, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Weil ganz klar, die Situation ist viel zu ernst, als darauf zu hoffen, dass in 20 Jahren niemand mehr ein Steak anschaut.
Eine Frage von mir. Ihr hattet ja gesagt, dass ihr nach so einem Buch gesucht habt, wie ihr es dann letztendlich geschrieben habt, aber sowas nicht gefunden habt. Würdet ihr sagen, dass es immer noch einen Informationsmangel in der Gesellschaft gibt, was den Klimawandel angeht? Und was wäre da vielleicht euer Appell an Regierungen und Bildungsministerien?
Ich glaube, dass die Bevölkerung gerade die Menschen in Deutschland besonders stark für dieses Thema sensibilisiert sind, wie wichtig Klimaschutz ist. Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, wo Fridays for Future besonders stark ist. Das ist eben in Deutschland. Das heißt, hier würde ich sagen, ist die Sensibilisierung sehr gut, vor allem im Vergleich zum Rest der Welt. Man hört immer mal wieder von Klimaskeptikern, die sind ja vor allem im Internet unterwegs. Die sind aber eben besonders laut, nur halt nicht besonders viele. Und deshalb sollte man den meiner Meinung nach, den sollte man immer wieder sprechen und dagegen argumentieren, aber denen nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Das Problem Klimawandel wurde, glaube ich, in großen Teilen verstanden. Und es ist trotzdem nach wie vor wichtig, das weiter in den Schulen beispielsweise zu verankern. Also deshalb das Bildungsministerium, hast du schon angesprochen. In Italien wird das ja schon gemacht. Da wird aktuell ein Klimaschutzunterrichtsplan erstellt für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, damit man die Kleinen, damit das auch einfach klar ist, dass die Leute mit dem Wissen aufwachsen sozusagen. Das ist wichtig. Was wir brauchen, ist vor allem eine Bildungsoffensive bei den Lösungsmaßnahmen des Klimawandels. Weil aktuell ist es ja so, also wenn ich jetzt euch fragen würde, was sind so die wichtigsten Klimaschutzmaßnahmen, da könnte mir wahrscheinlich jeder von euch 50 Stück aufzählen. Und das ist nicht besonders repräsentativ, weil ihr euch ja alle extrem fürs Thema interessiert. Wenn wir jetzt aber die Leute auf der Straße fragen würden oder Leute, die sich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben, die können auch vielleicht noch Windräder aufzählen und E-Autos und die haben vielleicht mal was von der CO2-Steuer gehört. Aber diese ganzen Einzelmaßnahmen, die jeder im Kopf hat, die kriegt unserer Meinung nach noch keiner so wirklich zusammengedacht. Also wie sieht eigentlich so die Gesamtlösung aus? Was muss wann, wo auf der Welt passieren? Welche Technologien, welche Maßnahmen brauchen wir konkret? Mit welchen politischen Maßnahmen müssen wir das verbinden? Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Das ist ja so ein riesiger Komplex. Und dieses Bild müssen wir eigentlich mal an die Wand malen, damit die Leute davor stehen und sagen, ja, so machen wir es. Und das brauchen wir noch in der Bildungsarbeit.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Vor allem brauchen wir das, weil ohne diese Punkte, das heißt ohne die Infos, wie Technologien funktionieren, was die Vorteile sind, aber auch was die Nachteile sind, es ja nicht möglich ist, dass ich mir als Bürger eine eigene Meinung dazu, ich sag mal, bilde. Und es hindert Klimaschutz, vor allem die Umsetzung vor Ort, extrem. Also vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Der Grundkonsens, dass es Klimaschutz braucht in Deutschland und dass wir eben Dinge wie vor allem eine Energiewende brauchen, ist hier. Also 90% ungefähr der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sagen, ja, wir brauchen die Energiewende und wir wollen die auch. Aber etwa die Hälfte von der Umfrage, die letztes Jahr gemacht wurde, wo diese 90% erfragt wurde, hat gesagt, ja, aber es ist zu teuer und es ist ungerecht. Das heißt einfach, wenn es darum geht, was uns jetzt einzelne Maßnahmen bringen, wie das Aufstellen von einem Windpark zum Beispiel, dann ist da einfach noch eine riesengroße Wissenslücke, was erstmal auf, naja, eine Abwehrreaktion stößt. Und diese Wissenslücke jetzt über die Lösungsmaßnahme zu füllen, ist das auf oder die Aufgabe eigentlich von der Wissenschaftskommunikation, um eben diese beschleunigte Umsetzung vor Ort zu ermöglichen.
Ich habe auch nochmal eine Frage, und zwar, was ist schädlicher, die landwirtschaftliche Tierhaltung oder der Straßenverkehr?
Meinst du jetzt weltweit an den Emissionen gemessen? Oder deutschlandweit oder wo genau?
Deutschlandweit.
Deutschlandweit. Da müsste ich jetzt tatsächlich mal in die Statistik reingucken. Christian ist der Landwirtschaftsexperte bei uns. Ich sehe schon, er sucht ganz fleißig.
Ja, nein, ich wollte nur eine Tabelle rausholen. Und zwar, das ist natürlich immer die Frage, wo es drauf abzielt. Also im Landwirtschaftsbereich, erstmal, wenn man sich Emissionen betrachtet, ist immer ganz wichtig, schaue ich mir nur die Emissionen an, die direkt aus einem Bereich kommen oder die Emissionen, die um den ganzen Bereich herumschwirren und quasi mitverursacht wären. Um das konkret zu machen, wenn ich Fleisch produziere und die Kuh dazu auf der Wiese steht, schaue ich mir nur an, was die Kuh an Methan ausstößt beim Wiederkäuen oder beim Pupse. Oder schaue ich mir auch an, wie viel Emissionen entstehen durch den Traktor, der zur Kuh auf der Weide fährt. Eigentlich wird es weltweit immer so gemacht, dass diese Bereiche getrennt werden. Das heißt, dass man sich wirklich nur anschaut, der Traktor, der beim Fahren ja Emissionen verursacht, wird eigentlich dem Energiesektor zugerechnet. Und die Kuh, Und die Kuh, die eben auf der Weide steht, die wird direkt dem Landwirtschaftssektor zugerechnet. Und wenn ich mir jetzt eigentlich nur anschaue, was durch den Landwirtschaftssektor direkt, also nicht der Traktor, nicht die Heizung des Bauern auf dem Hof verursacht wird, dann ist es weniger wie im Verkehrsbereich. Das sind weltweit ungefähr 5-6 Gigatonne CO2-Emissionen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe die Quelle gerade aufgerufen, 2017, das ist die aktuellste Quelle, die direkt durch den Landwirtschaftsbereich verursacht werden. Und da vor allem ganz vorne dran eigentlich die enterische Fermentation, das heißt das Wiederkäuen der Kühe mit ungefähr knapp 40%. Und dann kommt hinterher die tierische Exkremente, das heißt zum Beispiel Gülle auf dem Acker und dann auch die Düngung von Pflanzen. Genau. Aber da vielleicht auch nochmal ein Punkt zur Frage von vorher. Diese 40% der direkten Landwirtschaftsemissionen, die eben durch diese enterische Fermentation, also das Verdauen der Kühe verursacht wird, das ist eben ein Bereich der Emissionen, die ich wirklich nur wegbekomme, wenn ich einfach bereit bin, meine Ernährung umzustellen. Weil, ja, man kann der Kuh das Verdauen halt nicht verbieten.
Ich wollte euch noch fragen, wie ihr die aktuelle Klimapolitik findet und das Ganze dann vielleicht auch gesehen auf das 1,5-Grad-Ziel, welches ja jetzt am Freitag 5 Jahre alt wird.
Vielleicht soll ich auch mal anfangen, David, du erkennst mich. Okay. Vielleicht zur Einordnung ganz grob. Deutschland ist ja, ich sage jetzt mal, auf einem, naja, man darf es nicht immer zu negativ sehen, guten Weg, was, ich sage mal, den Energiesektor angeht, was in der Vergangenheit schon mal zugebaut wurde. Klar, es muss noch viel, viel höher werden, aber wir haben es schon mal geschafft. Ich sage jetzt mal, Photovoltaik zum Beispiel für jeden Bürger ja, erschwinglich zu machen und da einen Fortschritt zu erreichen. Was ich aktuell ankreide auf jeden Fall, dass Deutschland jetzt an einem Scheidepunkt steht im Prinzip, wo wir viel Erneuerbare zubauen, wenn es auch noch zu wenig ist, aber jetzt langsam mal sich davon verabschieden muss, nicht nur Erneuerbare aufzustellen, das heißt Windräder zu platzieren, Photovoltaikanlage aufzustellen, sondern natürlich auch alle weitere Komponenten sehen muss drumherum. Das heißt vor allem ein Zubau von Speicher, um natürlich auch erneuerbare Energie dann zur Verfügung zu haben, wenn, ich sage jetzt mal, die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht. Weil ansonsten kann ich natürlich zum Beispiel ein Kohlekraftwerk nicht abschalten, weil aktuell ist es einfach noch viel günstiger, wenn ich keinen Grünstrom habe, diesen aus der Verbrennung von Fossilen zuzukaufen, als den Strom zu speichern und dann wieder ins Netz reinzugeben. Das heißt, da wäre wirklich Bedarf und ich glaube, da ist wirklich im Moment so der größte Hebel, was die Bundesregierung machen könnte, um da einfach eine Reform reinzubringen, Stichwort im EEG, wo ich so aktuell nicht sehe. Da ist bei mir vielleicht so ausblickmäßig die Hoffnung, dass sich jemand für die nächste Bundestagswahl dieses Thema auf die Fahne schreibt, weil man es schön kommunizieren kann nach außen an die Bürgerinnen und Bürger und sich das dann ändert. Das wäre mal ein ganz konkreter Punkt, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. David, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, vielleicht ganz allgemein zur Klimapolitik. Also ohne Deutschland hätten wir heute ein deutlich größeres Klimaproblem, weil die Bundesregierung vor 20 Jahren gesagt hat, wir glauben an die erneuerbaren Energien, wir brauchen die für den Kampf gegen den Klimawandel und deshalb subventionieren wir die massiv. Und das hat dazu geführt, dass die Technologie der Erneuerbaren extrem günstig wurde und heutzutage auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Und dann sagen immer ganz viele, ja, aber das kostet ja so viel Geld und keiner ist bereit, wirklich voranzupreschen und die Chemie macht ja auch nichts. Wenn man das Problem wirklich in den Griff bekommen will, dann braucht man genauso Leute, die nicht die ganze Zeit gucken, was links und rechts passiert und sagen, wir bewegen uns erst, wenn die anderen sich bewegen, sondern die mutig sind, die das Geld in die Hand nehmen und sagen, wir können uns das leisten und jetzt stecken wir das Geld in die Speichertechnologien, die jetzt noch verdammt teuer sind, die dann aber in 5-6 Jahren deutlich günstiger werden, die wir dann an die ganze Welt verkaufen können, wir dann sogar zukünftig damit Geld verdienen können und die ganze Welt mit der Infrastruktur für die erneuerbaren Energien ausstatten können. Im Prinzip müssen wir diesen Drive in die Bundesregierung wieder reinkriegen und den haben sie aktuell überhaupt nicht, weil die Speicher durch das Erneuerbare Energiengesetz aktuell und durch den Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, gar nicht ernsthaft gepusht werden. Und diesen Mut brauchen wir wieder von der Bundesregierung, das wirklich nach vorne zu bringen. Und ansonsten, ob die Maßnahmen in Einklang sind mit dem 1,5-Grad-Ziel, ja, da ist die Wissenschaft ja sehr einig, da sind wir überhaupt noch nicht auf dem Weg dahin. Und deshalb ist es wichtig, auch so Sachen wie Sanierungsquoten im Gebäudesektor hochzukriegen, bereit zu sein, die Infrastruktur für Mobilität komplett umzugestalten, sich zu entscheiden, gehen wir jetzt auf Wasserstoff, gehen wir auf Elektromobilität, da wirklich ganz klare Vorgaben zu machen, in welche Richtung es gehen soll. Das fehlt auch aktuell noch in der Klimapolitik, was die Förderung angeht. Also wir sind noch auf keinem besonders guten Weg. Es gibt andere Ansätze, wie beispielsweise Wasserstofftechnologie, die wir ja brauchen, um im Schwertransport beispielsweise oder in anderen Bereichen fossile Brennstoffe zu ersetzen, fossile Flüssigkeiten, Brennstoffe vor allem. Und da geht ja die Bundesregierung die Strategie in Nordafrika mit großen PV-Solaranlagen, Sonnenstrom zu produzieren, dann in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln. Das ist jetzt wieder ein richtig guter Ansatz und ich hoffe, dass Sie den ernsthaft weiter verfolgen. Müssen Sie auch, weil Ölheizungen, Gasheizungen, die funktionieren aktuell eben noch mit diesen flüssigen Brennstoffen und deshalb dürfen die nicht in Zukunft fossil sein, sondern müssen erneuerbar produziert werden, also ersetzt werden durch grüne Brennstoffe sozusagen. Und da braucht es eben solche Leuchtturmprojekte, wie das in Nordafrika, dass da Wasserstoff produziert wird, der dann nach Deutschland transportiert wird. Also es gibt viele Bereiche, wo die Bundesregierung den Mut ein bisschen hat, was Neues zu machen. Aber den Mut, den sie vor 20 Jahren hatten, der ist nicht da. Und den brauchen wir.
Wie glaubt ihr denn, könnte man es sowohl politisch als auch gesellschaftlich umgesetzt kriegen, dass man den Weg in Richtung der erneuerbaren Energien geht? Weil ich sage mal, der Konsens der Wissenschaft sagt ja, dass der Kohleausstieg 2038 wesentlich zu spät kommt. Dort wird ja auch gerne dann von politischer Seite mit den 20.000 Arbeitsplätzen argumentiert. In den letzten Jahren sind ja allerdings im Bereich der erneuerbaren Energien an die 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Wie würdet ihr sagen, könnte man da einen Weg finden, um politisch und gesellschaftlich aber auch in die Richtung zu gehen und dort einen Wandel anzustoßen?
Geht es dir jetzt um eine ganz konkrete Maßnahme, ich sage mal, was die Politik umsetzen könnte oder wie wir die Politik erreichen oder wie man die Politik, ich sage jetzt mal, so ein klein wenig motiviert, was umzustoßen?
Ich würde tatsächlich sagen, sowohl als auch. Also einmal, was jeder Einzelne irgendwie tun kann, um auch in seinem Umfeld, im direkten Umfeld und in seiner eigenen Möglichkeit die Politik zu erreichen, Druck machen kann, aber auch wie, mit welchen Maßnahmen sich das Ganze umsetzen ließe in euren Augen.
Also vielleicht erstmal zur ersten Frage. Der Druck auf die Politik kommt meiner Meinung nach immer mehr, was mir auch, ich sag mal, in Umfrageergebnisse von der Grünen sieht, einfach dadurch, dass auch vor allem Fridays for Future gibt, weil wenn der Druck von der Bevölkerung kommt, wenn das Thema Klimawandel, Klimaschutz wahlentscheidend wird, dann wird sich das Thema einfach auch von mehreren Parteien angeeignet, was man ja jetzt sieht. Das heißt, wirklich weitermachen, rausgehen auf die Straße, sich bei Wahlen vor allem dafür einzusetzen, was einem wichtig ist, ist das Allerbeste, was man machen kann. Wenn ich das in einem persönlichen Umfeld mache, dann ist es auch extrem viel wert, weil im Prinzip Stimmung und eine Haltung wird geprägt, ja auch durch äußere Einflüsse, aber vor allem auch im familiären Umkreis oder mit Freunden, wo man unterwegs ist. Also ruhig auch da einfach das Thema thematisieren, das Ganze nicht persönlich nehmen, sondern einfach sachlich drüber diskutieren und andere quasi nicht überzeuge, sondern begeistern, würde ich das Ganze nennen. Das ist auch, glaube ich, das richtige Stichwort, wenn man an die Politik rangeht. Nicht darüber zu diskutieren, ja, machen wir jetzt Kohleausstieg 2035 oder 40 oder passt uns doch lieber 25 am besten. Naja, diese Diskussion ist ziemlich unnötig, finde ich, sondern man sollte hingehen und sagen, okay, was können wir denn als nächsten positiven Schritt machen, um den Kohleausstieg so früh wie es geht zu machen? Weil wenn wir uns dazu entschließen, 2035 aus der Kohle auszusteigen, aber 2030 die Kohle gar nicht mehr braucht, dann macht diese Deadline einfach keinen Sinn. Und da wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt Fridays for Future, man möchte etwas fordern, dass man zum Beispiel sagt, okay, der nächste Schritt in der Energiewende, die ja das allergrößte Problem darstellt, ist nicht mehr zu vergüten, einfach nur die bloße Errichtung von Anlage zur erneuerbaren Energieerzeugung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach mache oder ein Windrad hinstelle, dann ist das Ziel immer einfach nur, möglichst viel Strom einzuspeisen. Egal wann, Hauptsache möglichst viel Strom rein. Und für jede Kilowattstunde Strom, die ich einspeise, kriege ich eine Vergütung. So, das Problem mit dem Speicher ist jetzt aber, man könnte ganz einfach hingehen und diese Vergütung ändern und sagen, okay, es kriegt nicht mehr derjenige Geld, der einfach nur Strom reinbringt, sondern es kriegt derjenige Geld, der Strom dann reinbringt, wenn er auch benötigt wird. Und dann wird zum Beispiel so ein Speicherzubau gefördert. Weil wenn ich es mir einfach leiste, einen Speicher hinzustellen und nachts Strom einzuspeisen, erneuerbare Energie, wo die Sonne nicht scheint, dann bin ich im Vorteil im Gegensatz zum Rest und kann dann Energie reingeben. Und das wäre ein ganz, ganz, ganz konkreter Punkt, um die Energiewende jetzt wirklich richtig voranzubringen. Das könnte man fordern.
Ja, und was du ansprichst mit dem Kohleausstieg, was du angesprochen hattest, das ist genau das Problem bei der Politik, wenn man keinen Plan hat, in welche Richtung es wirklich gehen soll und den Leuten, die auch vor Ort davon betroffen sind, sei es jetzt durch den Kohleausstieg, sei es durch das Aufstellen von Windkraftanlagen, wenn man die Leute vor Ort nicht mitnimmt, dann werden Maßnahmen blockiert. Und deshalb muss man sich wirklich ganz gezielt die vielen unterschiedlichen Anspruchsgruppen betrachten und dann sich auch Lösungsmaßnahmen überlegen, wie man den Strukturwandel für diese Leute ganz gezielt so angenehm wie möglich macht. Und wir werden nicht darum vor, also wenn wir das, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen wollen und den ernsthaft lösen wollen, dann werden wir es nicht verhindern können, dass Leute ihre Jobs verlieren. Es werden bestimmte Berufe einfach nicht mehr gebraucht. Und so ehrlich muss sich die Politik dann einfach machen. Aber es sagt ja auch niemand, dass man dann da aufhört und sagt, so, jetzt dich brauchen wir nicht mehr, jetzt gehst du heim. Sondern man muss halt überlegen, wie man den Leuten und vor allem diesen gesamten Regionen, da hängt ja so viel dran, auch an Kultur. Ich meine, das Ruhrgebiet war sozusagen das Herz Deutschlands, was alles mit Energie versorgt hat. Das klingt vielleicht ein bisschen romantisch, aber ein Teil meiner Familie kommt auch daher. Das ist halt einfach so. Und dann einfach zu sagen, euch braucht man nicht mehr, oder denen zumindest das Gefühl zu vergeben, so kommen wir nicht weiter. Man muss gucken, dass man die Leute, dass man die Region mitnimmt, denen ernsthafte Angebote macht, Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet oder auf der anderen Seite, wenn man Windparks aufstellt und merkt, die Leute haben nicht so wirklich Bock, dass man guckt, dass man den Windpark noch mit anderen Angeboten verbindet, dass man beispielsweise parallel dazu ein Naturschutzgebiet anlegt in der Nähe des Windkraftrates, beziehungsweise natürlich mit entsprechendem Abstand, aber dass man irgendwie sich überlegt, wie können wir die Leute mitnehmen und diese ganzen Veränderungen, die passieren, nicht über die Köpfe hinweg passieren. Weil dann hätte ich auch keinen Bock da drauf, wenn die ganzen Sachen über mich hinweg entschieden werden. Und das, ich weiß, das klingt abstrakt und es gibt ganz viele konkrete einzelne Sachen, wie das passieren muss, aber das muss immer mitgedacht werden. Und deshalb war ja dieser erste Schritt mit der Kohlekommission wichtig, das ganze Papier auch mit den Strukturwandel mit reinzunehmen, weil nur wenn man das macht, dann kann man die Leute vor Ort auch mitnehmen. Und das ist eine Riesenaufgabe. Ich meine, das andere ist ja die Automobilindustrie. Wenn man sich anschaut, wie wenig Teile man für einen Elektromotor braucht im Vergleich für einen Verbrennungsmotor und dann auch im Vergleich dazu, wie viel weniger Autos wir brauchen in Zukunft, wenn wir die Mobilität anders gestalten wollen, dann muss man eben auch Antworten darauf haben, wie man mit der Arbeitsplatzproblematik umgeht. Aber das Arbeitsplatzargument allein kann nie das ausschlaggebende Argument sein, das alleine. Ich meine, sonst könnte man auch, wenn es hart klingt, sagen, wir müssen den Beruf des Henkers wieder einführen, weil damit könnte man Arbeitsplätze schaffen. Gut, aber die Gesellschaft hat sich darauf geeinigt, Todesstrafe ist halt Kacke. Also gibt es den Beruf nicht mehr.
Außerdem, wenn man mal ehrlich ist, ich meine, das sagen ja ForscherInnen auch, dass gewisse Berufe auf lange Hinsicht sowieso nicht weiter funktionieren werden, ne? Einfach weil gewisse Systeme nicht mehr gebraucht werden und sich die Welt dahingehend verändert. Deswegen wäre es ja ganz gut, dort dann so eine Pionierstellung einzunehmen, wie ihr das schon gesagt hattet, ne? Und irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen, auf jeden Fall.
Ja.
Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann in die Politik zu gehen?
Die nächsten paar Jahre erstmal nicht. Da machen wir weiter unsere Bildungsarbeit. Aber man merkt schon, wenn man wirklich das Problem lösen will, dann ist die Politik tatsächlich schon die richtige Anlaufstelle, weil die einfach auch die Hebel in der Hand haben. Und auf allen Ebenen der Gesellschaft, also im Bundestag, wo die großen Leitlinien gesetzt werden, oder auch vor Ort, egal auf welcher Ebene, also vor Ort der Bürgermeister, der entscheidet, wo ein Windkraftrat hinkommt und ob da eins hinkommt. Politik hat wirklich die Hebel in der Hand. Und deshalb, ich mag es für mich persönlich nicht ausschließen, dass ich dann in ein paar Jahren vielleicht doch mal in die Politik gehe und das versuche, da umzusetzen. Aber ich kann wirklich an jeden anderen nur appellieren, wenn man da wirklich Sachen umsetzen will, ganz konkret vor Ort, dann ist die Politik auf jeden Fall keine schlechte Adresse.
Dazu vielleicht noch ganz, ganz wichtig, ein Punkt, der vielleicht so ein klein wenig untergering beim David gerade, auch wenn ich die Regionalpolitiker mitzunehme. Das heißt, die kleine Bürgermeisterin, die eine kleine Gemeinde, wenn wir Vorträge da jetzt gemacht haben, immer, dann haben wir immer gesagt, hey, liebe Leute, bitte schaut, dass der Bürgermeister und der Gemeinderat da sind, weil die haben so viel Entscheidungsmacht. Man muss dann nicht wirklich auf die Politik in Berlin warten. Klar, die müssen die Rahmenbedingungen vorgeben. Aber diese Bürgermeister vor Ort, ich sage immer, die sind wirklich wie ein kleiner Diktator. Die können so viel vor Ort umsetzen, dass man genau diese Personen bespielen muss. Und das ist auch was, ich sage mal, wo man als Regionalgruppe von Fridays for Future aktiv werden kann. Weil das hat wirklich Sinn.
Ja, genau. Also die Angela Merkel wird keine Windkraftanlagen aufstellen, aber die Kommunen vor Ort, die machen das halt.
Ich hätte noch zwei Anschlussfragen. Und zwar, weil es gerade angesprochen wurde, seid ihr bei Fridays for Future irgendwie aktiv oder kooperiert irgendwie mit denen? Und ich wollte noch fragen, woher ihr eure Infos so im Allgemeinen bezieht, beziehungsweise ob ihr euch auch auf Parteien einlasst. Und ob das dann spezielle Parteien sind und ihr euch generell irgendwie für euch beschlossen habt, die Parteien sind, sage ich jetzt mal, gut und die sind böse, oder ob ihr euch aus sowas komplett raushalten wollt.
Ich fange vielleicht mal an mit der ersten Frage, die ich jetzt gerade schon wieder fast vergessen habe. Genau, Fridays for Future. Wir waren bisher noch bei keiner Demonstration vor Ort dabei. weil wir einfach alle Zeit in die Recherche und neue Projekte stecken. Aber wir wurden von ganz vielen Gruppen von Fridays for Future angesprochen, auch aus anderen Ländern wie Schweiz oder Österreich. Und was wir machen, ist vor allem Fridays for Future mit Informationen zu versorgen. Wenn die Fragen haben, dass die an uns herantreten können, dass wir die denen beantworten, dass wir denen wissenschaftliche Artikel schicken, die sozusagen mit Infos, mit wissenschaftlich fundierten Infos versorgen. Das ist so die Aufgabe, die wir vielleicht hatten. Auf der Straße selbst waren wir bisher noch nicht. Und dann die nächste Frage, woher wir unsere Informationen beziehen. Das sind in allererster Linie wirklich ganz schnöde, trockene wissenschaftliche Publikationen. Also ganz viele wissenschaftliche Artikel, die nicht besonders schön aussehen, wo viel Text drin steht. Aber unserer Meinung nach muss man sich eben genau damit beschäftigen, wenn man Probleme wirklich ganz konkret verstehen will. Es gibt aber auch andere Anlaufstellen, wie beispielsweise beim Fraunhofer-Institut. Die haben super gute zusammenfassende Berichte, die auch für die Öffentlichkeit geschrieben sind, nur die leider keiner liest, weil sie keinen erreichen. Da bei diesen Instituten einfach mal auf deren Homepages vorbeischauen, die haben ganz oft wirklich super gute Zusammenfassungen. Und da, die sind auch alle fundiert.
Als kleine Ergänzung auch die Helmholtz-Gemeinschaft, also quasi so der übergeordnete Wissenschaftsverbund in Deutschland, die haben auch so eine Klimainitiative. Die tun da auch einfach Wissenschaftskommunikation, machen diese Fachartikel verständlich aufbereitet, in schöne Grafiken übersetze. Das ist auch eine der Quellen, die man so der Allgemeinheit empfehlen kann. Und vielleicht noch auf deine zweite Frage bezüglich der Politik. Unserer Meinung, David untersprichst dich, falls ich da, naja, was sag, wo dir nicht so passt, ist Klimaschutz einfach viel zu wichtig, als dass man das an der Partei festmachen sollte. Das heißt, eigentlich muss sich das jede Partei ins Parteiprogramm schreiben, weil ja, man hat immer unterschiedliche Ansichten, verschiedene Parteien passen in verschiedene Lebenskonzepte. Es wäre blöd, das Thema nur einer Partei zuzuschreiben, dann sagt die was Dummes in einem anderen Bereich und auf einmal wählt die keiner mehr und Klimaschutz ist weg. Das heißt, unser Ansatz ist wirklich, wir sprechen mit jedem aus der Politik, der Klimaschutz verankern möchte, der dann Interesse an hat, weil das muss man einfach im Gesetz verankern, da muss man Strukturen schaffen, so dass auch mit einem Regierungswechsel diese Dinge wie Energiewende nicht auf einmal wieder zurückfallen. Das heißt, ich würde jetzt auch für mich niemals sagen, eine Partei ist rundweg böse, nur weil sie jetzt noch keinen Klimaschutz drin hat. Wenn die Partei ernsthaft, ich sage jetzt mal, was zu sagen hat und dann Klimaschutz implementieren wolle, würde, dann wird man da auf jeden Fall immer kooperieren.
Genau, also wir hatten bisher auch schon mit ganz vielen Parteien Kontakt gehabt, bis auf eine, kann sich wahrscheinlich jeder denken, die hat sich bei uns noch nicht gemeldet, aber ansonsten haben wir schon viele Gespräche mit Politikerinnen und Politikern auch geführt und es ist natürlich klar, es gibt eine Partei im Bundestag, die sich besonders ernsthaft und stark für das Thema Klimaschutz einsetzt, deshalb profitiert die ja aktuell auch von diesen Umfragewerten, weil das Thema Klimaschutz wichtiger wurde. Aber wie Christian schon richtig gesagt hat, wir müssen es schaffen, dass alle Parteien sich das Thema mit ins Parteibuch schreiben, nicht um Greenwashing zu machen, sondern um das Thema ernsthaft voranzutreiben. Das Thema darf nicht stehen und fallen nur mit einer Partei und danach ist ein Regierungswechsel und dann wird alles wieder in die Tonne getreten. Wir müssen Druck auf alle Parteien ausüben, damit das alle wirklich ernsthaft irgendwann umsetzen.
Ja, ich hätte jetzt auch noch eine Frage, nachdem wir schon sehr politisch geworden sind. Vielleicht geht ja auch der ein oder andere mal von uns in die Politik, aber erstmal, nachdem das Projekt jetzt vorbei ist, was könnten wir denn aktiv tun, sage ich mal, oder schon ab heute an, um dem Ganzen ein bisschen zu helfen? Hättet ihr da Ideen?
Also das Beste oder den kürzesten Draht, den man hat, ist eigentlich der Bundestagsabgeordnete im eigenen Landkreis, im eigenen Wahlkreis und sich einfach mal den Artikel, den Bericht vom Wuppertal-Institut zu nehmen, den mal durchzugehen mit den einzelnen Vorschlägen, die da drin stehen und dann mal den Bundestagsabgeordneten ganz konkret zu fragen, sag mal, was hältst du eigentlich davon? Die werden natürlich nicht sagen, super, das ist klasse, das werden wir von heute auf morgen umsetzen. Davon muss man sich verabschieden. So funktioniert Politik nicht. Und es ist irgendwo auch gut, dass man nicht von heute auf morgen, nur wenn eine neue Idee kommt, man sagt, okay, machen wir und morgen bauen wir alles um. Und übermorgen kommt der nächste und dann wird alles wieder zurückgebaut. Also die Erwartungshaltung kann man leider nicht an Politik haben. Aber die Leute immer wieder mit der Nase, gerne auch fester mal drauf zu stoßen und dann den eigenen Bundestagsabgeordneten sich mal zur Brust zu nehmen, das hilft auf jeden Fall und das kann man umsetzen. Und gerade ihr jungen Leute habt halt mega den guten Draht, zu den Bundestagsabgeordneten. Ihr werdet eingeladen, ihr habt da richtig gute Chance. Irgendwelche mit 40er, 50er Leute, die schon länger im Geschäft sind, ja, da wird mal kurz eine E-Mail geschrieben, aber da setzt sich der Bundestagsabgeordnete nicht länger zum Gespräch hin, aber ihr könnt das.
Und da kann man auch, wenn man sich das am Anfang noch nicht traut, ein klein wenig üben, mal bei der Gemeinderätin oder dem Gemeinderat anfange und dann sich hocharbeite zur Landesebene und dann auf die Bundesebene gehen. Und jede Stelle ist es wert, bespielt zu werden. Also auch wenn ihr sagt, okay, ich kenne jemanden im Gemeinderat, ich kenne einen Bürgermeister, nehmt euch die Zeit und sagt einfach, hey, mir ist Klimaschutz wichtig. Und wenn ihr nur fragt, was macht ihr da dafür? Dann beginnt es einfach bei denen zu rattern. Und wenn es dann noch mehrere mache, dann werdet ihr merken, soll ich mal was machen, wenn es mich nicht meine nächste Wahl kostet wird.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, was haltet ihr von Brennstoffzellen? Also was haben die für einen Einfluss auf die Umwelt oder aufs Klima?
Ich lege mal los, genau. Brennstoffzelle nimmt man ja, um Wasserstoff rückzuverstromen. Das heißt, es wird bei der Energiewende eine gewisse Reserve geben müssen an synthetisch hergestelltem Gas. Das heißt Wasserstoff oder eben Methan als nächsthöhere Stufe, die man entweder selber herstellt oder aber noch viel besser aus Regionen importiert, wie eben Nordafrika, wo ich einfach viel Sonne habe. Dann kann ich günstig erneuerbare Energie produzieren, Wasserstoff herstellen und den nach Deutschland exportieren. Und diese Energie bzw. die Technik der Brennstoffzelle brauche ich, um dieses Gas wieder zurück in Strom zu verwandeln. Ganz, ganz wichtig vielleicht, was ihr euch mitnehmen könnt, es wird oftmals gesagt, ja, wir stellen einfach bei uns überall solche Anlage auf, um dann Wasserstoff zu produzieren, wenn wir mal kurzfristig zu viel Energie haben. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert technisch schon, aber das große Problem ist, dass diese Anlage, um Wasserstoff herzustellen, um die dann später rückzuverstromen, mit der Brennstoffzelle zum Beispiel, dass diese Anlage fast das ganze Jahr laufen muss, damit es irgendwie wirtschaftlich ist. Das heißt, zu glauben, dass ich jetzt einfach nur die Anlage mal kurz anschalte, wenn ich mal ganz starken Wind habe oder überall mal die Sonne scheint, ist utopisch. Weil eine Anlage, die einfach nur ein paar Tage im Jahr läuft, um diese Spitze abzufedern, die wird sich niemals rechnen. Das heißt, da muss man auch wirklich bereit sein, Kooperationen mit anderen Ländern zu machen, die aber auch wirklich echt sinnvoll sind. Weil Länder, die aktuell, ich sag mal, noch abhängig sind von Ölexporte, die haben meistens auch zum Beispiel große Fläche, wo sie theoretisch Wüstestaate Photovoltaik aufstellen können. Und wenn ich dann bereit bin, als Land wie Deutschland diese Länder zuzusichern, dass wir nicht mehr das Erdöl abnehmen, sondern dieses klimafreundlich produzierte Gas, Wasserstoff, Methan oder eben eine andere Flüssigkeit, dann haben diese Länder auch eine Motivation mitzumachen. Wohingegen sie keine Motivation haben, wenn alle sagen, okay, wir stellen alles selber her, auch wenn es nicht wirtschaftlich ist, aber dann sind wir von niemandem mehr abhängig, dann werden diese Länder versuchen, auf Teufel komm raus, jegliches Erdöl alles noch wegzukriegen, was nur irgendwie geht. Das heißt, es ist auch wirklich in der Hinsicht sicher eine gute Idee, da einfach Verträge einzugehen und das Ganze zu importieren, ja.
Genau, Ergänzung von mir noch dazu. Vielleicht, wenn es bei der Frage auch darum ging, wo kann man Wasserstoff einsetzen, dann macht es vor allem da Sinn, den zu benutzen, wo besonders schwere Dinge transportiert werden müssen und vor allem über lange Wege hinweg. Also im Flugverkehr, im Schwertransportbereich, also bei LKWs oder eben auch bei der Schifffahrt. Da macht es auf jeden Fall Sinn, Wasserstoff einzusetzen. Jetzt aktuell ist es so, man braucht extrem viel Energie, um Wasserstoff herzustellen. Im Vergleich dazu ist es deshalb im Individualverkehr aktuell sinnvoller, erstmal auf E-Mobilität zu setzen, weil ich da weniger Energie brauche, um 1 Kilometer zu fahren, wohingegen ich beim Wasserstoff deutlich mehr Energie brauche, weil ich da verschiedene Umwandlungsprozesse dazwischen habe. Und deshalb ist es sinnvoll, jetzt erstmal auf die Elektromobilität zu setzen. Im Individualverkehr, wichtig.
Da vielleicht nur ganz, ganz kurz dazu. Wasserstoff ist da nicht die Lösung aller Probleme, weil Wasserstoff kann nicht in das bestehende Gasnetz unbegrenzt eingespeist werden, sondern nur zu einem ganz, ganz kleinen Anteil. Deswegen spricht man auch immer davon, dass man Methan herstellen muss. Das heißt, Wasserstoff nochmal weiter zu verarbeiten, um Methan zu erzeugen, was im Prinzip dieselbe Eigenschaft hat wie Erdgas. Und das kann ich dann unbegrenzt in das bestehende Gasnetz einspeisen. Das heißt, das wäre dann wirklich ein Weg und dann geschieht die Rückverstromung nicht mehr über die Brennstoffzelle, sondern einfach zum Beispiel über Gaskraftwerke, die ja schon da sind. Das heißt, deswegen haben wir auch wirklich Gaskraftberechtigung, weil die auch einfach mit klimafreundlich erzeugtem Methan betrieben werden können.
An dieser Stelle müssen wir uns leider auch schon von den ZuschauerInnen auf YouTube verabschieden. Irgendwie, ich bin gerade selber ein bisschen überrascht, wie schnell die Zeit umging. Ich kann nur an der Stelle sagen, danke an euch beide, David und Christian, dass ihr euch diesem Thema überhaupt angenommen habt, dass ihr euch entschieden habt, dieses Buch zu schreiben, weil ich finde, das ist, ihr zeigt quasi, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, in dieses Thema so viel Zeit und Energie reinzustecken. Und danke, dass ihr euch heute die Zeit auch genommen habt, um euer Wissen mit unseren ReporterInnen aus dem Studio K zu teilen. Für alle, die gerade zu Hause zuschauen, die jetzt Lust bekommen haben, das Buch zu lesen, wir verlosen das gerade auf unserem Instagram-Account. Auch nochmal danke an euch, dass ihr das zur Verfügung gestellt habt. Ich wünsche allen, die teilnehmen, viel Glück und kann das auch nur allen ans Herzen legen, euer Buch, das zu lesen. Und ich finde einen Satz, der ist mir hängen geblieben von euch gerade, sehr schön, dass man inspirieren anstatt kritisieren sollte und den Zeigefinger lieber weglassen, weil dazu das Thema wirklich viel zu wichtig ist und dass wir versuchen sollten, alle gemeinsam dieses große Thema anzugehen, den Klimaschutz, und da zu versuchen, etwas in die positive Richtung hin zu verändern. Danke an alle zu Hause, die zugeschaut haben. Und für alle weiteren Themen zu dem Thema gerne auf dem Klimafestival Ruhr-Account vorbeischauen. Dort werdet ihr weiterhin auf dem Laufenden gehalten. Genau, einen schönen Abend nach Hause wünschen wir.